Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute, wie versprochen, noch einmal eine Folge mit dem Martin Leidig von der Leidig Group. Und ich habe das letzte Mal gesagt, wir steigen jetzt richtig in die Thematik ein. Das letzte Mal war die Vorstellung und jetzt wollen wir eben das besprechen, was der Martin gerade macht oder seit 2 Jahren macht und wie er es macht und so weiter und so weiter. Lieber Martin, danke, dass du noch mal da bist, dass wir uns jetzt hier weiter unterhalten können, dass du deine Erfahrungen teilst mit uns. Dieses, ich würde sagen, eine Beimischung, oder?
Ja, erstmal danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Und ich freue mich riesig auf die Folge, weil jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt kommen Zahlen, Daten, Fakten. Ich hatte es in der letzten Folge erwähnt. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Bei Zahlen, Daten, Fakten, da hat man mich direkt. Deshalb freue ich mich heute riesig drauf.
Wunderbar. Also ich habe auch gesagt, ich lade was hoch. Das habe ich jetzt eben hochgeladen für denjenigen, der jetzt nur im Podcast zuhört. Du findest diese Beispielkalkulation Ohio Single Family Home, findest du bei dir auf deinem Instagram-Kanal. Wie heißt dein Instagram-Kanal? Ich meine, es ist dann unten in der Caption, aber wie, sag doch kurz, wie heißt der?
Martin Leidig Official.
Okay, wunderbar. Da findet ihr das auch nochmal. Und natürlich auf YouTube könnt ihr das jederzeit sehen. Und deswegen würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz durchgehen. Also wie gesagt, Beispielkalkulation, Ohio Single Family Home. Bitte Martin, erzähl.
Genau, ich führe euch einmal durch. Sollen wir vielleicht vorneweg noch einmal die Struktur,
Ja,
in der
bitte.
wir einkaufen,
Ja.
erwähnen? Das ist nämlich ganz wichtig vorneweg. Also wir bauen unsere Struktur so auf, dass wir in Wyoming, es gibt nämlich zwei Bundesstaaten, Delaware und Wyoming, für Holding-Strukturen, die man nutzen kann als Investor. Weshalb? Die sind sehr steuerfreundlich unterwegs und in Wyoming gibt es auch noch den Fall, dass man da nicht sieht, wer ist eigentlich der Investor. Das heißt, in den USA, die Eigentümer von den Objekten, die, wenn wir das nicht wollen, dann wissen die gar nicht, wer da einkauft. Die haben da den eisernen Vorhang, da gibt es kein Handelsregister, wo man reinschauen kann. Und diese Gesellschaft gründet dann, in dem Fall in Ohio, eine zweite Gesellschaft, die dann diese Häuser kauft. Und in unserem Fall ist es auch so, dass wir dann in Ohio unsere Steuern bezahlen, unsere klassische Gewerbesteuer, wo dann auch die AFA von abgeht, unsere Kosten von weggehen. Und dann schütten wir das Ganze nach Deutschland hoch aus und müssen es hier nochmal versteuern, wie auch eine Ausschüttung aus einer anderen Tochtergesellschaft. Da gibt es dieses Doppelbesteuerungsabkommen zwischen USA und Deutschland. Jetzt aber zu den Objekten, zu den spannenden Parts. Also das ist jetzt mal eine Beispielrechnung von einem Gebäude, wie wir es gekauft haben. Die Zahlen sind natürlich gerundet, also das war nicht immer Punkt 000, das muss man dazu sagen. Der Optik halber haben wir das Ganze gerundet. Das Objekt hatte 3 Zimmer, knapp über 130 Quadratmeter Wohnfläche. Der Kaufpreis waren $85.000. Wir hatten Closing Costs, also die Kaufnebenkosten in Höhe von $5.000 und Renovierung ungefähr in Höhe von $10.000. Also so ein Gesamtinvest bei rund $100.000. Ich glaube, es waren sogar nur 99.000 oder sowas, 99 und ein paar zerquetschte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten in den USA. Entweder man macht, also man braucht am Ende des Tages immer so 25% Eigenkapital, um seine Finanzierung zu bekommen. Jetzt kann man entweder mit $25.000 in die USA gehen, also man muss auch tatsächlich nicht hin, man könnte theoretisch alles aus Deutschland rausmachen und holt sich dann einen Zwischenfinanzierer, einen Hard Money Lender. Auch das ist viel einfacher als in Deutschland. Eine Zwischenfinanzierung, da gibt es separate Institute, die nur Zwischenfinanzierung machen. Die kosten aber nochmal extra. Damit könnte man sich dann diese weiteren $75.000 holen, ankaufen, renovieren, vermieten und dann zur Bank gehen. Wenn man mit $100.000 investiert, ist es geschickter, man kauft Cash ein. Also wirklich per Überweisung jetzt, man könnte theoretisch auch mit dem Koffer kommen und Cash zahlen, aber wir machen das per Überweisung und renoviert dann, vermietet dann. Vermietung auch ein wichtiges Thema, sollten wir heute noch ansprechen, wie wir vermieten, weil das machen wir auch über eine ganz bestimmte Art und Weise, über Section 8. Aber jetzt erstmal bleiben wir hier beim Objekt. Also
Okay.
wir kaufen an für 85.000, renovieren, vermieten, gehen dann zur Bank und sagen, hey, werte uns das Objekt doch bitte ein. Das haben wir natürlich im Vorfeld schon gemacht. Also wir kennen die Preise dort, wir wissen, wo ungefähr landen wir. Wir kennen auch, weil in den USA läuft viel über Broker. Also da geht man nicht direkt zur Bank, sondern es läuft einfach sehr, sehr viel über Finanzvermittler. Und der kennt das Objekt im Vorfeld auch schon. Also der sagt uns auch, wo wird es eingewertet, wenn es renoviert ist. Dann wird das Ganze eingewertet auf 130.000 bis 150.000. In dem Fall waren es, glaube ich, irgendwie 143.000 Dollar. Und kriegen dann eine 75% Finanzierung. Dieses LTV, also ist nicht LTV, unser deutscher Fernsehsensor, sondern LTV, Loan to Value. Das ist nämlich ein bonitätsunabhängiger Kredit. Deshalb 75%. Wenn man einen Credit Score hat, geht das auch noch höher. Dann kann man auch 80, 85, 90% Finanzierung machen. Bonitätsunabhängig sind das aber für Deutsche 75% Finanzierung. Das heißt, die schauen sich den Wert der Immobilie an und unsere Einnahmen müssen die Ausgaben um 25% übersteigen. Dann bekommen wir einen Kredit. Der Zinssatz war vor einem halben Jahr noch besser. Der lag bei 6,5%. Mittlerweile ist er so bei 7 bis 7,5%. Wir finanzieren immer auf 30 Jahre, haben dann das Objekt und wir bekommen für so ein Objekt Mieteinnahmen in Höhe von 1.300 bis 1.500 Dollar, je nach Objekt, je nach Lage. In dem Fall sind es 1.350 Dollar, haben dann unsere Kreditrate, Zins und Tilgung, wie gesagt, auf 30 Jahre finanziert, also sehr, sehr wenig Tilgung auch drauf, gerade zu Beginn, haben unsere Steuern, Versicherung drauf und bei jedem Objekt haben wir noch einen Property Manager. Den braucht es nicht. Wir haben ihn aber, wir sind ja nicht vor Ort. Das ist wie eine Sondereigentumsverwaltung. Also jemand, der wirklich vor Ort, wenn der Mieter Probleme hat, sich um die Belange des Mieters kümmert. Und die kriegen in der Regel 8 bis 10% von der Bruttomiete, kriegen die Vergütung. Aber wie gesagt, wir sind halt nur unregelmäßig in den USA. Wenn jetzt der Wasserhahn tropft, wollen wir nicht rüberfliegen. Deshalb brauchen wir jemand vor Ort, der sich einfach um das Objekt kümmert. Der kümmert sich dann auch zusammen mit uns um die Nachvermietung, sollte die mal anstehen. Über Section 8 kriegen wir auch einmal im Jahr einen Gutachter ins Haus, der das Objekt nochmal anschaut. Und das macht er dann alles für uns vor Ort.
Okay.
Und dann legen wir einfach noch ein bisschen was an Instandhaltung zurück, 5%. Ja, das ist nicht viel, die 68 Dollar. Aber wir haben das Objekt im Vorfeld schon geprüft mit einem Gutachter. Wir haben schon Sachen renoviert. Deshalb gehen wir davon aus, dass da die nächsten 5 Jahre mindestens einfach mal nichts passiert und über die Zeit kann sich da was ansammeln. Und dann ist es auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei einem Objekt ist es sehr binär, 0 oder 1, es geht gut oder es geht nicht gut. Wenn man mehrere Objekte hat, relativiert sich das Ganze auch mit der Zeit. Genau, und dann bleiben in dem Fall 447 Dollar jeden Monat über und wir haben 43.000 Dollar an Equity, also an Vermögen geschaffen. Diese sind zwar erstmal nur bilanziell auf Seiten der Gesellschaft in den Büchern drin. Der Wert kann auch fallen, der Wert kann aber auch weiter steigen, ist aber erstmal ein Wert geschaffen worden,
Ja.
so wie in Deutschland halt auch.
Mein Gott, das ist wie jeder Markt, der geht in Wellen, ja. Das ist halt so. Das muss man.
Genau, und in dem Fall, wenn man das runterrechnet, sind das 16,2% Bruttomietrendite auf dem Objekt. Das Schöne, ich hatte es schon ein bisschen anklingen lassen, wir vermieten das Ganze über Section 8.
Ja, erzähl uns doch da mal was
Vielleicht kurz zu
dazu.
Section 8, was ist
Ja.
das? Also wir könnten auch ganz klassisch vermieten an jeden, den wir wollen. Es gibt in den USA aber auch ein staatlich gefördertes Mietprogramm, das nennt sich Section 8. Das gibt es seit 1974. Das ist halt für Veteranen, geringverdienende Familien. Da kommt man auch nicht einfach so rein. Also das bekommt nicht jeder, der Geringverdiener ist, sondern man muss sich auf dieses Programm bewerben. Da sind aktuell so um die 2,5 Millionen Haushalte drin und ich glaube auch noch mal so um die 2,5, 2,6, 2,7 Millionen Haushalte, die auf der Warteliste sind dafür. Und das ist tatsächlich, wenn man da drin ist, bekommt man wirklich einen Voucher, einen Gutschein, also einen physischen Gutschein, mit dem man sich dann bei Leuten wie uns bewerben kann und sagen, ich möchte bei euch mieten. Das Schöne daran ist, dass zwischen 80 und 100% der Miete wir als Vermieter vom US-Staat bekommen. In Abhängigkeit der Bonität vom Mieter bekommen wir das aber direkt vom US-Staat, beziehungsweise unsere Firma bekommt das direkt vom US-Staat vermietet. Unser Partner, der das jetzt schon länger macht, der das seit 7 Jahren schon macht, der auch über 400 Einheiten hat, beziehungsweise 500 in Kombination, die beiden, die haben es mittlerweile so gemacht, dass die ihr ganzes Portfolio direkt an Section 8 übergeben haben und die machen die Vermietung. Das geht aber erst, wenn man ausreichend Immobilien hat. Also da muss man schon im dreistelligen Bereich unterwegs sein an Immobilien, dass man das Portfolio übergeben kann. Und die Prüfung dauert allein ein Jahr, dass man da reinkommt. Aber wir als Vermieter müssen uns bewerben, auch mit unserem Objekt. Dann geht ein Gutachter durch, prüft, ob gewisse Standards eingehalten sind. Also man kann auch nicht jedes Objekt da reinbringen, jede Rumpelbude, sondern es muss schon auch bewohnbar sein. Da achten die schon auch drauf. Und dann kommt jedes Jahr tatsächlich ein Gutachter und prüft das Objekt. Für uns super, weil wir kostenfrei ein Gutachten jedes Jahr bekommen über unsere Objekte und wissen einfach den Stand vom Objekt. Und wenn was wäre, können wir dann unseren Property Manager losschicken und Handwerker koordinieren, dass die da was reparieren sollte, irgendwas sein. Und für uns ist es einfach so eine Zusatzsicherheit, dass wir unsere Mieten bekommen.
Ja, das ist
Grundsätzlich.
wichtig. Ja. Darf ich da mal dazwischengrätschen?
Ja, sehr
Wir
gerne.
hatten ja schon gesprochen, eine Küche ist ein Must in
Ja.
jedem Haus.
Ja.
Habt ihr dann auch ansonsten möbliert oder nur die Küchen drin?
Nee, wir haben nur Küchen drin, also es ist
Okay. Und
Küche.
Waschmaschine auch, so wie in der Schweiz, da ist ja Waschmaschine ja auch immer mit dabei.
Ja, schauen wir schon. Oft sind die in den Küchen
Ah,
integriert.
okay. Und wenn jetzt da was kaputt geht, wer zahlt es?
Am Objekt, wir als
Als
Hauseigentümer.
Vermieter, also so wie in Deutschland, weil in
Wie in
Deutschland ist ja
Deutschland
das
auch, genau.
extrem verpönt bei manchen, wenn man sich so die ganzen LinkedIn und was weiß ich anschaut, niemals mit Küche vermieten. Also ich vermiete tatsächlich mit Küche. Wenn eine Küche dann älter ist, dann nehme ich die Geräte raus, aber ich vermiete mit Küche. Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser ist.
Es
Und
ist, ja, ich kenne die
bezahlen.
Diskussion. Ich mache es ganz unterschiedlich in Deutschland. Das kommt aufs Objekt an. Wenn ich in der Vermietung bin, also mache ich ein Fix- und Flip-Objekt, mache ich oft keine Küche rein, weil je nachdem, in welchem Preissegment ist, gefällt dann die Farbe der Küche nicht oder. In der Vermietung schaue ich aber, dass eine Küche drin ist, weil A, bekomme ich es einfacher vermietet. Der Mieter kann direkt einziehen. Ich
Ja.
kriege es doch ohnehin refinanziert. Ich kann eine höhere Miete verlangen, wenn eine Küche drin ist. Die Küche kann ich doch auch abschreiben. Also
Ich verstehe es auch nicht, aber
ich sehe
okay.
da die Nachteile nicht. Aber jeder,
Ah
wie er.
ja, genau.
Ich weiß, dass wenn man genug Objekte hat und dann jeder kommt und sagt, hey, mein Herd funktioniert nicht, der Backofen,
Ja,
dass
aber
es
wie oft
nervig
ist
sein
das?
kann. Das ist aber eine Frage wieder von Strukturen.
Ja, finde ich jetzt auch.
Von
Genau.
seinen persönlichen
Aber sagen wir
Strukturen.
mal, das System ist gleich wie bei uns. Geht ein
Ja.
Herd kaputt, muss das der Vermieter ersetzen.
Exakt,
Okay.
exakt.
Gut.
Und in den USA stellt sich die Frage nicht, da brauchst du eine Küche.
Okay, ja.
Ist also Haus ohne Küche, da gucken die dich ganz komisch an und sagen, wann ist die Renovierung abgeschlossen?
Ja,
Also
okay.
das gibt es dort nicht, dass du da ohne Küche Häuser vermietest. Vielleicht aber noch zur Auswahl, wie sind wir überhaupt auf Ohio gekommen? In den USA, das kann auch jeder gern mal selbst googeln, es gibt sogenannte Landlord-Friendly States, also vermieterfreundliche Staaten. Auch das ist in den USA komplett anders als in Deutschland. Auch wir haben unsere Bundesländer, wir haben Föderalismus, hier gibt es unterschiedliche Gesetze, aber im Grunde machen wir doch alle doch irgendwo das Gleiche. In den USA ist das komplett anders. Da gibt es Staaten wie Ohio, die sehr, sehr vermieterfreundlich sind. Vermieterfreundlich im Sinne von, wenn dein Mieter dir Probleme macht, kriegst du ihn sehr, sehr schnell raus.
Okay.
Bis hin zu Kalifornien, wo du, ich sag mal, deutsche Verhältnisse hast. In Ohio, Texas beispielsweise auch. Jeder, der das mal googelt und dann mal auf Bilder geht, der sieht sofort, da kommen dann lauter Mappen mit gelben, nicht gelben, sondern blauen und roten Flecken, wo man sieht, da sollte man investieren, da lieber die Finger
Ah,
von lassen.
interessant, interessant. Aber ich würde es sowieso gerne mit dir nachher nochmal durchgehen, wie so ein Weg
Sehr, ja.
ausschauen könnte. Würde jetzt da gern bei dieser Folie bleiben.
Okay.
Also wir haben hier diesen Netto-Cashflow von 477 Euro im Monat in dieser Gesellschaft, die
Ja.
versteuert ist in den USA.
Genau.
Und wie viele Steuern sind da zu zahlen ungefähr?
In Ohio kann ich es dir genau sagen, da sind es nämlich 21%, also in der Gesellschaft. Dazu muss man sagen, also 447 ist der Cashflow. Dann gibt es natürlich noch den bilanziellen Gewinn, wie es in der Gesellschaft halt ist. Wir machen unsere Abschreibung, unsere AFA.
Die gibt es da auch, die AFA
Die
in
gibt
den
es da
USA.
auch, genau, die gibt es da auch. Wie gesagt, das sind die 27,5%. Man könnte in der Theorie sagen, okay, ich habe da eine Gesellschaft, ich mache einen Gewinnabführungsvertrag, ich schütte alles bis nach Deutschland aus und versteuere erst in Deutschland dann quasi die Gewerbesteuer, macht aber keinen Sinn aus unserer Sicht, weil ich dann die AFA verlieren würde. Also ich kann dann nicht in Deutschland sagen, hey, in den USA sind es doch 27,5, ich
Ja,
möchte das
ja.
jetzt hier in Deutschland so versteuert haben. Deshalb versteuern wir vor Ort und versteuern dann die bilanziell verbleibenden Gewinne mit diesen 21% und dann wird ausgeschüttet nach Wyoming und dann nach Deutschland. Und in Deutschland wird dann nochmal versteuert wie eine Ausschüttung aus einer, also in unserem Fall in unsere Holding, in der Holding dann wie jede andere Ausschüttung in der Holding auch 95% steuerfrei, 5 musst du versteuern. Und wenn
Das
du
heißt, als Privater mit einem hohen Steuersatz rechnet sich's nicht.
doch, weil du es privat versteuerst wie eine Zinsausschüttung, also
Ach so,
mit
mit 25 Prozent dann.
25 Prozent.
Ja, genau. Und diese Zinsen, kann man die auch ansetzen als,
Ja.
das auch, ist auch geht.
Genau.
Okay.
Also das ist ganz ähnlich wie in Deutschland auch.
Genau. Also mir ist es wichtig, dass wir hier nochmal erwähnen, wie in der ersten Folge, man sollte das Ganze nicht einfach so machen, ins Blaue rein, sondern man sollte sich mit dem Steuerberater ins Benehmen setzen und nicht mit irgendeinem, weil das wissen nicht alle, das können nicht alle. Ihr habt hier einen Partner, einen Steuerberater, den man wirklich nicht nehmen muss, um Gottes Willen, das ist eine reine Hilfestellung, den du empfehlen kannst.
Genau, da vielleicht noch zur Richtigstellung. Er ist selbst kein Steuerberater, sondern Gesellschaftsrechtler.
Ach.
Aber wir haben in der Kanzlei natürlich auch Steuerberater, die dann das Konstrukt begleiten. Das ist der Herr Dr. Konstantin Götte von der Anwaltskanzlei Seitz und Partner. Die haben ihren Hauptsitz, glaube ich, irgendwo in Köln, aber er hat den Sitz in München. Er selbst war schon in den USA als Anwalt auch unterwegs. Er kennt die USA, er ist Gesellschaftsrechtler und deshalb braucht man da auch immer zwei Personen. Also es reicht nicht der reine Steuerberater, sondern man braucht immer die Kombination aus einem Gesellschaftsrechtler und aus einem Steuerberater, dass man von beiden Blickrichtungen es richtig
Okay.
angeht und da keine Fehler macht.
Okay.
Denn es gibt dieses Doppelbesteuerungsabkommen und der Worst Case ist, man setzt sein Konstrukt falsch auf. Und dann ist man plötzlich steuerpflichtig, also voll steuerpflichtig in den USA und in Deutschland, weil das kann auch passieren, wenn man es falsch macht.
Ja, klar, das passiert.
Ja.
Und was ist jetzt, sagen wir mal, das ist ja der Beginn, die erste Immobilie. Und die Idee und das Ziel, das ihr habt, ist ja deswegen auch das rollierende Eigenkapital. Es bleibt nicht bei der einen Immobilie. Ich meine, das ist nice to have.
Genau.
400 Euro, 400 Dollar Cashflow ist nice, aber ganz ehrlich, das
Dafür
ist
wären wir nicht
jetzt,
in die USA.
genau, also da muss man sich fragen, rentiert sich das? Nein, die Idee ist ja, dass man das öfter macht, dass man mehr macht, da kommen wir gleich drauf. Aber diesen Gesellschaftsrechtler, den braucht man nur einmal, oder?
Den braucht man nur einmal. Den
Einmal und
braucht.
dann ist es eigentlich immer
Genau.
gleich, das Ganze.
Genau.
Einmal das Konstrukt aufsetzen und dann.
Genau, also wir haben ihn einmal für das Konstrukt. Alle kommen wir vielleicht auch noch drauf. Man kann das theoretisch auch mit uns zusammen machen. Dann braucht man ihn gar nicht mehr, weil er das Konstrukt für uns ja schon mal aufgesetzt hat. Dann braucht man nur noch seinen
Kommen wir noch drauf.
Steuerberater. Aber dieses gesellschaftsrechtliche, also wie sehen die Gesellschafterverträge aus, dass alles sauber ist, das kann man mit uns machen, dann hat man das abgedeckt oder schreibt ihn gerne persönlich direkt an oder nimmt da den Anwalt seines Vertrauens, der sich aber auch in den USA auskennen sollte.
Aber vielleicht kommen wir jetzt doch schon drauf, bevor wir noch weitergehen. Oder fangen wir mal von vorne an. Also, du hast es vorher schon angesprochen, man muss einen investorenfreundlichen Bundesstaat wählen. Ja? Das kann man sich ergoogeln. Man muss gucken, gibt es irgendwo sicherlich, bitte nicht, und das muss ich jetzt echt nochmal sagen, verlasst euch bitte nicht auf ChatGPT, das gebührenfrei ist. Also, die machen Fehler ohne Ende. Wenn ihr das mit KI ergoogelt, macht es mit der bezahlten Version und macht möglichst nochmal dieses Ergebnis, schmeißt es nochmal in Perplexity oder sonst wo rein. Aber ich habe jetzt das erlebt, dass so viele Fehler gemacht werden, weil die Leute setzen sich hin und sagen, ah, oh, da geht es also ChatGPT. Nein, ChatGPT will gefallen, das greift das absolut das ab, was hier so vielleicht so oberflächlich im Netz schwebt. Und deswegen bezahlt Version und vielleicht nochmal gegenprüfen. Am besten macht es tatsächlich noch über Google. Habe ich das jetzt hoffentlich richtig erklärt?
Ja, ich möchte noch ergänzen, ChatGPT macht das oft nicht nur oberflächlich, sondern teilweise erfindet ChatGPT Sachen an den Stellen, wo es Lücken hat. Und dann dichtet es was dazu.
Ja,
Also
toll. Also das geht gar nicht.
KI zu nutzen ist auch ein Handwerk für sich. Also man muss mit Vorsicht, also wie
Genau.
jedes Werkzeug auch, immer mit Vorsicht, mit Sicherheitsausrüstung und Verstand.
Okay, aber
Genau.
das ist jetzt eine Möglichkeit, dass man darüber so diese investorfreundlichen Bundesstaaten
Ja,
findet. Ist
genau.
es da die Gefahr von, sagen wir mal, so wie bei uns Ingolstadt und Audi, ja? Da gibt es ja auch gewisse Bundesstaaten, die jetzt auf Industrien sind, die vielleicht sterben könnten.
Diese Landlord-Friendly States, das ist ganz wichtig, da geht es nicht um, sind die irgendwie wirtschaftsstark? Da geht es rein um rechtliche Themen, rein um Vermieterschutzthemen. Da ist noch nicht gesagt, macht es Sinn, dort zu investieren? Ist das ein wirtschaftsstarker Standort? Ja, nein. Landlord-friendly State sagt wirklich nur, hier hast du vermieterfreundliche Gesetzgebung.
Genau, und das ist
Nicht.
nämlich das ist Nächste, weil du musst ja dann, das ist der erste, der allererste Schritt und dann muss ich quasi immer mehr in die Tiefe gehen und schauen, wo mache ich denn dann dort wirklich, weil ein Staat ist ja auch groß.
Genau.
Genau. Und dann musst du, was ist dann der zweite Schritt?
Genau, ich führe dich einmal komplett durch den Prozess. Also
Bitte.
nachdem du den Landlord-Friendly State, der erstmal nur sagt, hier hat es für Vermieter eher positive Gesetzgebung. Danach schaust du dir die Städte an und schaust dir an, wie in Deutschland auch, da gibt es ja auch diesen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diesen Atlas, diesen Kompass, wo du siehst, welche Stadt ist wie wirtschaftsstark. Und das wird gerankt mit Prozenten, sind die degressiv oder abklingend, aufschwingend. Das gibt es in den USA auch. Und wir haben dann eine ganze Liste rausgesucht mit Städten, die wirtschaftsstabil sind oder im Aufschwung. Also nichts, wo die Wirtschaft gerade am Abklingen ist. Also mindestens mal stabil über die letzten Jahre und die Prognose auch stabil oder im Aufschwung ist. Das ist so das Nächste. Wenn du dann die Städte hast, schaust du, weil ich hatte ja erwähnt, wir wollen über Section 8 vermieten, weil wir einfach diese Sicherheit vom US-Staat haben wollen, dass wir unsere Miete bekommen. Und auch da, das ist nochmal was Zusätzliches. Ja, wir sind im Landlord-Friendly State. Wenn ich jetzt aber einen Section 8-Mieter habe, der 1350 Dollar zahlt und eine Zuzahlung von 50 Dollar hat und ich kriege 1300 Dollar vom Staat und er kann mal seine Miete nicht bezahlen. Ja, ich kann ihn innerhalb von 2 Wochen rausschmeißen. Wenn ich jetzt aber diese 50 Euro Eigenanteil mal nicht bekomme, Will ich mir dann wirklich den Stress geben und ihn rausschmeißen oder sage ich, okay, zahl es halt nächsten Monat,
Ja, nein.
weil ich kriege meine $1.300 vom
Ja,
Staat.
ne.
Also auch das ist ein Grund, weshalb wir Section 8 machen. Genau. Und weil wir Section 8 machen wollen, jetzt haben wir quasi den Landlord-Friendly State. Wir haben ein wirtschaftsstabil bis positiv aufschwingende Stadt gefunden. Jetzt muss ich aber wissen, ja, gibt es dort überhaupt Mieter, die so diesen Section 8 Voucher haben? Weil nur dann kann ich an jemanden vermieten. Und da kann ich auf die entsprechenden von den Städten, auf die Seiten gehen, auf die Behörden gehen, auf wie gesagt, Datenschutz ist in den USA ja quasi nicht gegeben. Und kann mir genau anzeigen lassen, wie viele Voucherbesitzer gibt es denn in dieser Stadt.
Ah ja, okay.
Also das siehst du dann auf die Zahl genau, wie viele Haushalte gibt es, die so einen Voucher besitzen. Kann schauen, wie viele Vermieter gibt es, die sowas anbieten. Und dann hast du so ein Verhältnis, wo du weißt, ist ja ausreichend Mietklientel da, dass es lohnt, sich weiter diese Stadt anzuschauen. Weil wir wollen ja auch nicht in irgendeine Stadt rein, die zwar landlord-friendly, super Aufschwung hat, aber dort gibt es einfach niemand, der so einen Voucher hat.
Ja, genau.
Weil dann kaufe ich ein tolles Objekt und finde aber keine Mieter. Wenn ich das dann geprüft habe, dann schaue ich mir die Objekte an und die Mikrolagen. Und bei den Mikrolagen, da geht es dann ins Eingemachte. Wenn wir ein Objekt haben, schauen wir uns an, wie ist die Nachbarschaft? Wie sind, als allererstes ist es immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado vorbeikommt, dass es Erdbeben gibt und dass es überschwemmt wird. Man muss dazu sagen, nicht nur, dass die Amerikaner keinen Datenschutz haben quasi, die führen auch gern Statistiken über alles. Also wer mal so ein bisschen amerikanischen Sport geschaut, sei es Basketball, Football, Eishockey, Baseball und auch den amerikanischen Sender, die führen Statistiken über alles. Die haben für alles Statistiken. Also die lieben ihre Statistiken. Und das Gleiche gilt für Objekte. Also du siehst dann wirklich Ranking, wann war der letzte Tornado, wie wahrscheinlich ist es, dass wieder einer kommt, Überschwemmung, Erdbeben. Das heißt, wenn wir das ausgeklammert haben, schauen wir weiter, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in irgendeinem Ghetto drin sind, weil das wollen wir ja auch nicht. Wie machen wir das? Beispielsweise über spotcrime.com kann auch jeder mal draufgehen. Ist auch kostenlos, kann man mal eine Straße eingeben und dann sieht man tatsächlich straßenzugsweise, welche Verbrechen wurden hier begangen in letzter Zeit. Und dann sieht man mit Datum, okay, hier gab es einen Überfall, hier wurde jemand ausgeraubt, hier gab es vielleicht auch eine Schießerei, an welchem Tag, von wem aufgenommen. Weil wir natürlich nicht irgendwo rein wollen, gibt es halt bei den Amis auch Bandenkriminalität in irgendein Bandenviertel. Da wollen wir als deutsche Investoren nicht rein, nur weil das Objekt jetzt günstig ist. Also das schließen wir damit dann auch
Wie
aus.
findet ihr denn überhaupt so Objekte? Ich meine, wie macht man das da überhaupt?
Also, eigentlich ähnlich wie in Deutschland auch. Also es gibt Portale, beispielsweise Zillow, Zillow. Das ist so das amerikanische ImmoScout. Da kann man suchen, investorlift.com. Also es gibt wie hier auch diese Portale und dann ganz klassisch auch. Und das hatte ich ja auch schon erwähnt, wir arbeiten immer noch mit dem Partner vor Ort, ohne dass wir in einer Gesellschaft sind. Der sucht natürlich auch dauerhaft Objekte. Und wir haben ja mittlerweile auch, ich habe ja erwähnt in der letzten Folge, dass unser Netzwerk wöchentlich weiter steigt mit den Maklern, die wir kennenlernen. Und wir haben natürlich jetzt mittlerweile auch Makler, die uns Objekte durchreichen, bevor die
Ja,
inseriert
gut. Ja, wunderbar.
werden. Klar, was man auf den Portalen findet, sind auch spannende Objekte. Auch in Deutschland findest du auf
Ja, immer
ImmoScout
wieder mal, klar.
Objekte, die sich absolut rechnen als Kapitalanlage. Aber auch da ist es einfach Netzwerk. Du kriegst die besseren Objekte über dein Netzwerk.
Klar.
Es ist einfach definitiv
Ja,
so.
ja, ja.
Und da sind wir, wie gesagt, mittlerweile haben wir ein Netzwerk. Wir zapfen das Netzwerk von unserem Partner an, der das seit 7 Jahren macht, und bauen immer weiter unser Netzwerk aus. Ist auch, wie gesagt, einfach deutlich einfacher als in Deutschland, weil die das auch gerne machen. Und so kommen wir an Objekte ran. Und nachdem wir dann alles gecheckt haben, was die Mikrolage angeht, schicken wir einen Gutachter vorbei, um das Haus dann auch wirklich zu prüfen. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass wir leicht renovierungsbedürftig wollen, einfach um den Wert nochmal zu heben. Was wir aber halt nicht wollen, ist eine Dachsanierung oder wenn das Fundament irgendwas hat. Das ist dann einfach zu teuer, das sind Kernsanierungen, das machen wir dann nicht. Wir haben beispielsweise vor 2 Tagen ein super spannendes Objekt bekommen. Das waren 50.000 Dollar im Einkauf. Wir hätten aber 45.000 Dollar reinstecken müssen. Wären dann exakt wieder auf unsere 100.000 gekommen. Der After Repair Value war dort bei 145.000. Also eigentlich genau das, was wir suchen. Wir haben aber gesagt, wir wollen keine Kernsanierung. Also das ist uns dann zu viel einfach. Da kann zu viel schief gehen.
Ja, wie bei uns auch.
Genau. Und wenn wir dann das Objekt haben, wenn wir das Gutachten haben, wissen, was wir reparieren müssen, was kann noch warten die nächsten Jahre, dann geht es in die Preisverhandlung und dann geht es in den Kauf von dem Objekt. Auch spannend, das kennt man in Deutschland auch nicht, wenn wir dann unsere Mieter suchen. Also wir haben dann das Objekt, das wird renoviert, parallel suchen wir den Mieter. Wie gesagt, ich kann es nur immer wiederholen, Datenschutz in den USA ist einfach anders. Wir inserieren dann ganz klassisch unsere Objekte, sagen hier auch für Section 8 ganz wichtig, weil ich hatte ja erwähnt, Section 8 ist beidseitig. Sowohl der Mieter als auch der Vermieter müssen dort registriert sein. Das heißt, der Mieter mit so einem Voucher muss auch wissen, dass er sich dort überhaupt bewerben kann. Und wenn sich dann jemand bei uns bewirbt, prüfen wir auch den Mieter. Das heißt, wir prüfen, ist der strafrechtlich auffällig geworden? Hat der irgendwas mal gemacht? Dann rufen wir bei der Behörde an und sagen, Herr oder Frau XY hat sich bei uns beworben. Gib uns doch mal bitte die Nummer vom vorherigen Vermieter. Wir wollen da mal anrufen und
Ach, das
fragen,
geht.
was,
Das ist
ja,
ja
das
interessant.
geht. Und wo wohnt die Person jetzt? Und dann kriegst du die Adresse, dann schicken wir unseren Property Manager vorbei und sagen, geh da mal vorbei, klingel mal, guck mal, wie die wohnen. Wollen wir das in unserem Haus haben? Und rufen dann beim vorherigen Vermieter an und sagen, du, kann man die wohnen lassen? Taugt das was? Ja, nein. Wieso wollen die bei dir ausziehen? Also wie gesagt, das kriegst du in den USA einfach alles super einfach raus, sodass wir dann auf Seiten des Objekts zumindest alles getan haben, um zu verhindern, dass wir da ins Klo greifen und auch Seiten des Mieters verhindern, dass wir da uns jemand reinholen. Wir werden auch oft gefragt, hey, wieso Einfamilienhäuser? In Deutschland rechnet sich's meistens mehr, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen und nicht Einfamilienhäuser. Ist in den USA theoretisch auch so, aber du hast ja doch einen geringen Verdiener. Und so ein Voucher haben nicht nur die Familien mit Kindern, die einfach zu wenig verdienen, sondern auch Leute, die einfach wenig verdienen, Singles, Pärchen. Wenn du jetzt ein Haus hast, bewerben sich da in der Regel wirklich Veteranen, Rentner und Familien. Was wir nicht haben wollen, ohne jetzt zu unterstellen, dass da irgendjemand irgendwas treibt, aber wir wollen keine Singles und Pärchen haben. Und wenn wir jetzt in einem Mehrfamilienhaus, sagen wir mal, wir haben so ein 20-Parteien-Haus und haben 20 Wohnungen, wo wir 20 mal Section 8 haben, da bewerben sich keine Familien drauf. Die Familien wollen in Häuser. Das ist in den USA einfach, da sind es die Vororte, die Häuser. Und da ist uns wiederum die Gefahr zu groß, bei einem 20-Parteien-Haus, wo ich 20 mal Singles, 20 mal Pärchen reinbekomme, dass da einfach doch Partys, Drogen, sonst irgendwas bei einer Schicht, die einfach geringverdienend ist. Wie gesagt, ich möchte es nicht unterstellen. Wir für uns haben aber gesagt, nein, wir wollen einfach die Familien in den Häusern drin haben.
Also es ist dann schon eine sehr, sehr deutsche und auch wenn du kein Schwabe bist, schwäbische Vorgehensweise.
Exakt. Definitiv, definitiv. Da haben wir wirklich die Gürtel- und Hosenträger und
Ja,
alles
genau.
festgeschnallt. Muss man aber auch, wie gesagt, wir sind ja nicht vor Ort. Wir haben zwar Leute vor Ort, denen wir vertrauen, wir sind auch regelmäßig dort, aber auch die Distanz musst du einfach wirklich
Musst
noch.
du, sehe ich wie du.
Deswegen haben wir auch
Ja.
diese Holding auch nochmal über der operativen LLC. Also wir haben alles abgesichert, was es zur
Ja,
Absicherung
es hört
gibt.
sich so an, ja.
Da haben wir wirklich die deutschen Tugenden aber sowas von rausgelassen.
Ja, finde ich super. Das ist, ich
Genau.
mag das auch. Ich mag Strukturen, ich mag Zahlen, ich mag Absicherungen. Das ist einfach so.
Ja.
Apropos Absicherung, wie schaut es eigentlich bei Versicherungen aus? Was braucht man denn für Versicherungen? Welche sind möglich? Welche sind ratsam?
Also wir haben überall einfach eine Gebäudeversicherung drauf.
Die gibt es da auch. Okay.
Genau, sieht man auch hier. Also das ist gemeint mit diesen 60
Betriebsversicherung, ja.
Dollar. Das
Ja.
ist die klassische
Ja. Okay.
Gebäudeversicherung. Die ist analog zur deutschen Gebäudeversicherung. Die gibt es auch von bis. Muss man schauen, was man sich da holt, ob das passt zum Objekt. Was wir dort nicht haben, sind diese, was du hier in Deutschland machen kannst, diese Haftpflichtversicherung vor Ort.
Okay.
Das haben wir jetzt nicht. Wir sichern es aber in den USA ist es auch, also was man hört, da hast du ja auch teilweise Sammelklagen, wenn dich einer verklagt, kann das ja wirklich in die Millionen auch gehen. Und auch da haben wir gesagt, das wollen wir auch wieder absichern, dass uns da nicht
Ja.
einmal das komplette Portfolio um die Ohren haut.
Ja, genau.
Deshalb schauen wir, dass wir nicht mehr als 3 bis maximal 5 Objekte pro Gesellschaft haben und dann einfach eine zusätzliche Gesellschaft machen.
Okay.
Da hatten wir jetzt auch noch
Super.
nicht drüber gesprochen, wie man so eine Gesellschaft macht. Also da muss man nicht in die USA, man muss nicht zum Notar, man kann das aus Deutschland raus machen. So eine
Muss man zur
Gesellschaft.
Botschaft dann? Ups.
Nein,
Auch
nein.
nicht?
Das kriegst du per Vertrag. Du musst
Okay.
dich einmal legitimieren. Und dann kannst du das per PandaDoc, DocuSign oder wie sie alle heißen, kannst du das zeichnen.
Okay.
Und hast eine Gesellschaft gegründet.
Das ist sehr gut.
Das hast du innerhalb von 2 bis 3 Wochen gegründet. Wir machen das immer mit dem Dienstleister. Theoretisch könnte man den ganzen Prozess auch selbst anstoßen. Wir machen das immer mit dem Dienstleister, der das sehr sauber macht. Und da zahlen wir pro Gesellschaft 600 bis 800 Dollar in Abhängigkeit davon, wie viele Parteien und ob wir noch ein Konto mit dazu machen. Also es ist super schlank, dort eine Gesellschaft zu gründen.
Okay. Ja, aber sagen wir mal, insgesamt klingt es nach einer Menge Arbeit. Ich meine, ich finde es in Deutschland ist es schon so, das sage ich auch immer zu jedem, du musst dich damit befassen. Eine Immobilie bedeutet Arbeit in der Akquise, im Bestand und dann auch beim Verkauf. Also das ist jetzt kein ETF, wo man sich dann einmal, wo man einmal kauft und man legt sich hin. Du hast mit Immobilien tatsächlich Arbeit und das hier über ja so viele, ja über 1000 Kilometer oder mehr Entfernung, das ist natürlich tricky. Vielleicht beherrscht man dann die Sprache auch nicht so, keine Ahnung, wie auch immer, zumindest dann auch nicht die Gesetze. Also ich finde das Konstrukt, finde ich super. Für mich persönlich wäre das Ganze zu aufwendig, ja. Aber ihr habt ja da eine Lösung gefunden, die ich super finde. Und vielleicht, oder, ja, wir greifen jetzt dem vor. Egal, wir greifen jetzt dem vor, weil wir wollen ja auf dieses Skalieren noch aus. Du hast es ja schon
Ja,
angesprochen,
ja.
drei Gesellschaften, drei Immobilien pro Gesellschaft. Das heißt, das Ziel ist, wie wir vorher gesagt haben, nicht diese paar hundert Dollar im Monat, sondern das Ziel ist ja, man will mehr. Aber jetzt gehen wir doch noch mal ganz erst drauf. Ihr habt ein Modell, wo ihr sagt, hey, es war ja, glaube ich, deine Intention oder eure Intention, das kann man jetzt eigentlich auch wegmachen, oder? Dass wir sagen, wir bieten das an.
Ja.
Wir greifen euch unter die Arme, wir bieten das an, wir helfen euch und wir haben beide was davon. Win-win.
Genau. Also es kann jeder selbst machen, um das
Ja,
noch
das
aufzugreifen.
haben wir
Wir
ja
haben
jetzt gehört.
aber
Ja.
anderthalb Jahre an diesem Konstrukt gebastelt, gemacht, getan, bis wir selbst die erste Immobilie gekauft haben. Wir haben auch mit unserem Partner vor Ort, ich meine, 27 waren es Immobilien abgewickelt, bevor wir dann gesagt haben, jetzt machen wir das Ganze auch aus Deutschland raus mit allen Strukturen, die da dahinter sind. Also es kann jeder selbst machen, aber glaubt nicht, dass ihr jetzt euch einen Anbieter sucht, der euch eine LLC gründet. Da gibt es auch unzählige. Manche sagen auch, für 0 Euro gründe ich dir eine LLC. Wäre ich vorsichtig. Er muss auch Geld dran verdienen. Niemand gründet dir für 0 Euro eine LLC. Genau. Ursprünglich wollten wir tatsächlich das einfach nur für uns selbst machen. Die Intention war nie dahinter, das mit anderen Leuten zusammenzumachen, sondern einfach für uns selbst und das Portfolio skalieren und dann wirklich mehrere hundert Immobilien da reinzubekommen, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man das macht. Und dann war tatsächlich so aus meinem Umfeld, weil ich auch gerne Netzwerke, mich mit Leuten austausche, denen ich dann erzählt habe, hey, ich mache das jetzt auch in den USA, ich investiere nicht mehr in Deutschland, sondern die nächsten Immobilien werden in den USA. Und dann kamen die Rückfragen, wieso, weshalb, wie machst du das? Und dann kamen auch die ersten, die gesagt haben, finde ich spannend, möchte ich auch machen. Ich so, cool, ich erkläre dir, wie kannst du machen. Und dann so, nee, ist mir zu aufwendig, möchte ich nicht. Und auch die gleichen Themen, die du angesprochen hast. Ich kann zwar Englisch, ich bin jetzt aber nicht so firm, dass ich sage, hey, ich würde da jetzt unbedingt Verträge unterschreiben. Deshalb, Martin, können wir das irgendwie zusammen machen? Und auch da haben wir dann gegrübelt, okay, wie kriegen wir das jetzt in ein Konstrukt gegossen, dass man das zusammen macht, dass das jedem Spaß macht, weil was ich auch nicht wollte, ist dann in irgendeiner Form Coaching verkaufen. Bin ich nicht. Ich bin kein Coach, ich verkaufe kein Coaching. Ich hatte es beim letzten Mal erwähnt, ich bin super offen für Partnerschaften, Gemeinschaftsgeschäfte. Jeder, der eine gute Idee hat, darf gerne zu mir kommen. Bin ich ein Freund von. Und dann haben wir rumgegrübelt und dann kam unser Konstrukt, dass wir gesagt haben, okay, weil ich das aus Deutschland auch bereits kannte, von anderen Investoren, die das genauso gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir gründen einfach zusammen eine Gesellschaft. Gesagt, alle meine Gesellschaften habe ich mit Partnern gegründet. Es lag nahe, okay, wir gründen eine gemeinsame Gesellschaft in den USA. Und du, tatsächlich war die erste, die da dann auch so Feuer und Flamme war, eine Dame. Frauen, Visionär, die gesagt hat, finde ich super spannend, lass uns das machen. Ich möchte selber nicht machen, wir machen das zusammen. Und dann war die Idee geboren, gemeinsam eine Gesellschaft zu gründen, wo wir einfach gleichwertig reingehen, also mit 50-50. Am Ende ist es 49-51 geworden. Das sind gesellschaftsrechtliche Strukturen. Wir reden immer von 50-50. Und wir, also mein Partner, mit dem ich das gemacht habe, also der Makler aus Aalen, der Ghazi, der in London studiert hat, wir bauen das Portfolio und sie gibt ein Gesellschafterdarlehen in diese gemeinsame Gesellschaft rein, solange sie Lust dazu hat. Wenn sie irgendwann sagt, ich möchte es nicht mehr haben, dann kriegt sie ihr Gesellschafterdarlehen zurück. Wie ist das sichergestellt? Ja, sie hält die 51% und in jeder Gesellschafterversammlung kann sie uns überstimmen, was mit dem Geld gemacht wird. Von dem her, und für uns ist es auch völlig in Ordnung, weil wir sagen, wir wollen ja ohnehin nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der keine Lust mehr hat. Also ich möchte niemanden in eine Gesellschaft reinzwingen und sagen, nein, nein, du musst das Geld da jetzt drin behalten. Wer nicht will, der will nicht, also der wird nicht gezwungen. Deshalb diese 49,51 dann auch am Ende des Tages. Genau, und so war die Idee geboren, dass wir dann zusammen und wir machen die komplette Abwicklung. Das heißt, wir gründen diese Gesellschaft. Sie muss dann lediglich entsprechend ihre Unterschriften leisten. Mittlerweile sind es auch mehr Investoren geworden. Sie war nur so der Anstoß da dahinter. Und für uns war es dann auch so, hey, bevor wir das Portfolio jetzt für uns bauen, langsam aufbauen, lass uns das Know-how, das wir haben, doch nutzen. Wir holen Investoren rein, wir gründen gemeinsam mit den Gesellschaften. Objekte haben wir ohnehin mehr, als wir aktuell kaufen können im Sourcing. Also uns gehen die Objekte nicht aus. Und dann wachsen wir einfach gemeinsam. Jeder hat was davon. Das kostet auch keine Startgebühr. Wie gesagt, uns muss man nicht bezahlen dafür. Wir verlangen auch keine Management-Fee. Wir bekommen kein Gehalt dafür, sondern es ist wirklich diese gemeinsame Gesellschaft. Und nur wenn die Gesellschaft Gewinne erwirtschaftet und funktioniert, bekommen auch wir unsere 49%
Das ist
Anteil.
natürlich ein Mordsanreiz, das ist ganz klar. Das ist ja wie bei Maklern, die auf Provisionsbasis arbeiten. Nur wenn ich ein Haus verkaufe oder eine Wohnung, bekomme ich die Provision.
Genau.
Und ich habe das immer so gefressen, wenn dann Leute kommen und wollen ihre Sachen verkaufen. Dann sage ich ja immer, okay, machen wir auf Provisionsbasis. Ah nee, dann lieber doch nicht.
Ja.
Und da ist es so, wenn die Gesellschaft Gewinn macht, dann macht ihr auch Gewinn.
Genau.
Und wie ist es jetzt im Falle von einem Verkauf?
Ja.
Also es sind 100.000 drin, die Wohnung oder das Haus kostete 100.000. Der Investor hat diese 25.000 Eigenkapital eingebracht, wird jetzt verkauft für 200.000. Wie wird es dann aufgeteilt?
Genau, vielleicht noch, weil das ist ganz wichtig
Also, ja.
zu verstehen. Ich habe jetzt ein paar Mal von Portfolio bauen gesprochen.
Ja.
Wenn ich ein Darlehen reingebe, ein Haus kaufe, ist das nicht ein Portfolio gebaut,
Nee,
sondern das
es
ist ein
ist.
Haus gekauft.
Ja, genau.
Und dafür würden wir es auch nicht machen, weil wir hatten jetzt diese Folie, $447 Cashflow.
Das
Wenn
ist
man
gut.
davon noch die Steuern abzieht, 49% gehören uns, wir müssen es uns auch noch teilen.
Ja, nee, das
Dafür
ist
machen wir das
kein
nicht.
Spaß, nee.
Und ich hatte ja gesagt, 100.000 Gesamtinvestitionskosten. Die Bank wertet ein auf über 140.000 von 70% Finanzierung. Das heißt, nach der Renovierung bekommen wir unser Kapital, unser eingesetztes wieder zurück. Das heißt, die 100.000, die wir eingesetzt haben, sind jetzt finanziert. Und wir haben das wieder zurück. Das heißt, mit dem Eigenkapital, also mit diesem Gesellschafterdarlehen, welches drin ist, kaufen wir nach 3 bis 6 Monaten, das ist so der Schnitt,
Ja.
einfach das nächste Objekt. Unser Ziel ist immer, dass wir nach 4 Monaten durch sind, einfach um so 3 bis 4 Objekte im Jahr zu kaufen. Das ist immer unser Ziel. Mit dem gleichen Kapital wird dann einfach in dieser Zeitscheibe alle, jetzt sagen wir es mal, 4 Monate ein neues Objekt angekauft und das Kapital wieder rausgezogen.
Bleibt dann, du hast gesagt, wir machen das ja objektbesichert, ja? Also der
Genau.
Kredit ist ja auf Objekt Nummer 1. Wird es dann zurückgenommen und auf Objekt Nummer 2 übertragen oder bleibt Objekt Nummer 1 als Sicherheit? Wie ist das?
Genau, ich führe dich mal durch den Zahllauf. Gesellschaft wird gegründet, wir finden ein Objekt. Und erst danach rufen wir auch den Kredit ab. Dann zahlt der Investor die 100.000. Wir versuchen es immer mit 100.000, weil man dann Cash einkaufen kann, bessere Preise bekommt. Mehr geht natürlich immer. Zahlt diese $100.000 auf das Konto ein. Wir kaufen das Objekt an, zahlen den Kaufpreis beim Eigentümer, zahlen die Handwerker, zahlen die Kaufnebenkosten. Geld ist erstmal weg. Immobilie ist da und ist vermietet. Dann gehen wir zur Bank oder zum Broker und sagen, wir hätten gern dieses DSCR-Loan, diese bonitätsunabhängige Variante des Kredits. Finanzieren das Objekt, das dauert in der Regel so 30 Tage, also wir stoßen das parallel schon an, das dauert so 30 Tage, bis dann der Kredit da ist. Die Bank wertet das ein, sagen wir diese 145.000, wir kriegen ein 75% Darlehen. Das Objekt dient als Sicherheit mit diesen 75% und wir kriegen 100.000 zurück. Das heißt, wir haben ein Objekt, welches ein Darlehen hat mit $100.000 und wir
Ja.
haben $100.000 auf der Bank liegen. Mit diesen $100.000 auf der Bank machen wir denselben Prozess nochmal. Für das neue Objekt ist völlig irrelevant, dass es das erste gibt. Da
Okay.
wird wieder das neue Objekt als
Okay.
Sicherheit
Ja.
genommen. Da kann dann sein, dass es keine 145.000, sondern da sind es vielleicht nur 140.000.
Alles klar. Ja.
Vielleicht haben wir beim ersten Objekt 102.000 rausbekommen, also diese 75%. Beim nächsten sind es vielleicht nur 95.000. Beim übernächsten vielleicht
Ja,
105.000.
ja.
Aber wir schauen, dass es sich ausnullt, dass wir eben das Kapital arbeiten lassen können.
Genau. Und Wenn jetzt, du hast vorher gesagt, es besteht die, also 100.000 Euro müsste man ja jetzt nach deiner Redeart einlegen. Und es hat jetzt vielleicht nicht jeder 100.000 Euro auf der Seite. Und du hast gesagt, es gibt diesen Weg dieser Zwischenfinanzierung.
Genau, also wer es machen möchte, das machen wir dann aber nicht. Also wir haben es für uns zu Beginn gemacht, deshalb wissen wir, dass es schwieriger ist. Es gibt, kann jeder machen. Es gibt die Möglichkeit, eine Zwischenfinanzierung zu holen. Da würde es so aussehen, man legt die 25.000, die man dann definitiv braucht, mindestens mal, legt man auf die Bank. Und muss das so 30 Tage dort halten, weil auch die Amerikaner wollen sehen, nicht, dass man Geld einzahlt, seinen EK-Nachweis bringt und wieder rausholt, sondern die wollen, dass das 30 Tage dort liegt. Geht dann zu einem Hard-Money-Länder. Das sind Leute, die einfach so Zwischenfinanzierung machen. Da liegen die Zinsen so bei 9 bis 11% aktuell. Man hat auch noch eine Abschlussgebühr, um diese Zwischenfinanzierung zu bekommen. Und damit holt man sich dann die 75.000, die man dann noch braucht für die Gesamtinvestitionskosten. Und dann ist der Prozess der gleiche. Man hat dann 25 wirklich Eigenkapital, 25% 75% Zwischenfinanzierung, kauft an, renoviert, geht dann wieder zur Bank, die dann die finale Finanzierung hat, lässt einwerten, bekommt 100.000 Dollar zurück, zahlt dann aber 75.000 wieder zurück, inklusive Zinsen, zurück an den Zwischenfinanzierer und hat seine 25.000 zurück. Ist komplexer, da es ein bisschen mehr Zeit bedarf, weil man das Geld zwischenparken muss. Man muss den höheren Zinssatz mit einkalkulieren und die Abschlussgebühr für die Zwischenfinanzierung. Funktioniert auch noch, aber dann wird die Anzahl der Objekte, mit denen das funktioniert, wird dünner, weil man einfach den Wert nochmal ein bisschen höher hebeln muss als mit dieser Cash-Variante. Aber machbar.
Machbar, okay. Und wenn wäre das auch ein Weg, wenn jetzt einer sagt, naja, ich habe jetzt vielleicht schon 100.000, braucht die aber wieder, ich meine, 100.000 ist ja doch, ist ja was, wäre das dann ein Weg, dass man dann sagt, man macht mit dem einen oder anderen Objekt innerhalb dieser Firma doch so ein Fix- und Flip-Konstrukt. Also, dass
Genau,
man
auch das
kauft und dann
funktioniert.
verkauft man es, dann hat man ja nochmal 45.000 on top. Ja, dann
Genau.
brauche ich ja beim nächsten Objekt, brauche ich ja dann keine 100.000 mehr oder 75.000 mehr zu finanzieren, sondern nur einen kleineren Teil, also nur als Beispiel. Aber dann
Genau.
wird es halt
Also
leichter, sagen wir mal so.
dazu zwei Sachen. Wir haben auch Investoren, die das nicht alleine machen, sondern die sich dann zusammenfinden. Da haben wir jetzt sogar drei davon, die sagen, hey, hier mit meinem Bruder, meinem Kumpel oder ohnehin, einen haben wir, da sind es ohnehin Geschäftspartner, die in Deutschland zusammen eine GmbH machen. Und die machen es über die gemeinsame GmbH. Dass die sich schon in Deutschland zusammen poolen und sagen, okay, jetzt haben wir, jeder bringt 50 und wir machen das gemeinsam. Und die haben dann, die besitzen dann zusammen diese LLC. Auch das ist machbar, das ist uns ja
Wurscht, wir
völlig
sind gerade
wurscht.
Jacke wie Hose, ja.
Genau. Und es besteht auch die Möglichkeit, wie du richtig gesagt hast, die Objekte wieder zu verkaufen, um diese 45.000 zusätzlich zu generieren. Wir haben aber in den Verträgen drin, weil wie gesagt, wir müssen auch von irgendwas leben, dass unser Teil immer ausgeschüttet wird. Beziehungsweise per se werden beide
Ja,
Teile
dasselbe.
ausgeschüttet. Also beide Teile werden ausgeschüttet. Das heißt, gehen wir mal von aus, einer bringt seine 100.000. Wir machen damit in einem Jahr drei Objekte. Um es einfach zu rechnen, sagen wir, es sind 40.000, 3 mal 40.000. Jetzt muss man dazu sagen, wir könnten nach einem Jahr verkaufen. Es ist aber so, A, lösen wir Steuern aus, wir machen Gewinn in der Gesellschaft. Plus haben wir Vorfälligkeitszinsen. Auch das gibt es in den USA. Die sind einfacher zu kalkulieren als in Deutschland, weil sehr, sehr viele Banken haben dann ein relativ klares System. Die sagen, im ersten Jahr zahlst du noch 5%, im zweiten 4%, im dritten 3%, nach 5 Jahren zahlst du nichts mehr, wenn du verkaufst. Das ist relativ simpel dort. Zumindest bei vielen Banken. Gehen wir mal von aus, wir verkaufen nach einem Jahr, haben dann 4%, dann sind 4.000 Dollar, müssten wir dann an Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen, haben wir noch 36.000. Das mal 3 sind 1908.000 dann noch über. Die werden Gewinn haben, die müssten wir versteuern, die werden ausgeschüttet. Jetzt sagen wir mal, ohne es jetzt genau gerechnet zu haben, da bleiben für jeden 40.000 Dollar über.
Okay.
Dann kann der Gesellschafter sagen, okay, jetzt habe ich ja 100.000 Gesellschafterdarlehen drin plus 40.000 Gewinn. Ich möchte die 100.000 rausziehen, bleiben 40. Dann könnten wir noch dieses mit der
Ja.
Zwischenfinanzierungskonstrukt das fahren. Dann sinkt aber die Marge wegen den höheren Zinsen in der Zwischenfinanzierung. Oder er sagt, nee, mir reichen auch schon die 40.000, weil ich das jetzt gebraucht habe für ein anderes Projekt in Deutschland. Ich kann jetzt, dadurch, dass wir verkauft haben, die 100 doch stehen lassen. Wir
Ja.
fangen halt wieder bei Null an, aber wir bauen wieder auf.
Okay. Weißt du, mir geht es darum, gibt es Exit-Strategien?
Ja,
Um
ja.
das geht
Also
es mir
per
jetzt in
se,
dem Fall auch.
grundsätzlich gibt es Exit-Strategien im Sinne von, wir können zu jeder Zeit verkaufen und die Gesellschaft auflösen. Dann werden
Nur
die
eben
Gewinne.
diese Vorfälligkeitsentschädigung
Genau.
beachten ab 5 Jahre. Also sagen wir mal, empfohlene Haltefrist dann wahrscheinlich mindestens 5 Jahre, oder?
Ja.
Würde ich jetzt auch sagen.
Wobei wir, wenn man das Ganze skalieren möchte, kann man ja das wirklich auch so machen, dass man sagt, nach
Ja.
3 Jahren, 4 Jahren, wenn ich dann 1% zahle, also 1.000 Dollar,
Ja, okay.
ja,
Ja,
Gott,
okay.
nach
Ja.
3, 4 Jahren kann man auch überlegen, wenn man jetzt, rechnen wir mal hoch, 3 Objekte pro Jahr, nach 4 Jahren sind es 12 Objekte, dann macht das schon auch Spaß, mal zu sagen, hey, vielleicht wollen wir jetzt doch alles verkaufen. Klar, die ich im 4. Jahr angekauft habe, die haben nicht das 1%, sondern die sind bei den 4%. Aber im Durchschnitt sagen wir mal 2,5, 2% Vorfälligkeitsentschädigung, dass wir sagen, man verkauft einen Teil, nutzt das Geld, macht Gewinne und dann zieht der Investor seine ursprünglich eingesetzten 100.000 wieder komplett raus, lässt die 100.000, die dann oder 150, 200.000, die dann an Gewinn drin sind, drinnen und damit wird weitergearbeitet. Auch das ist möglich.
Ja.
Wenn irgendwas auf der privaten Ebene passiert oder man doch feststellt, ah, ich habe mir das Ganze doch anders vorgestellt, ich schlafe nicht mehr ruhig, dann kann man das auch schon nach dem ersten Objekt machen. Wollen wir natürlich nicht, weil, wie
Nee,
gesagt, wir
klar,
verdienen ja
das
auch erst Geld,
ist
wenn das
klar.
ganze Portfolio wächst.
Ja, klar.
Aber im Grunde hat man, es ist eine Gesellschaft, es gibt Gesellschafterversammlungen, es gibt Beschlüsse. Also da entscheiden nicht wir, wir haben zwar die Geschäftsführung, aber es entscheidet die Gesellschafterversammlung, nicht der Geschäftsführer. Und wenn der sagt, nach dem ersten Objekt, sagen wir mal nach 4 Monaten haben wir refinanziert, Geld ist wieder zurück auf dem Konto und dann sagt er, puh, ich brauche die 100.000, weil privat irgendwas passiert, dann würde einfach das Gesellschafterdarlehen wieder zurückgehen an den Gesellschafter und es wäre diese eine Immobilie in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft würde weiterlaufen. Wenn er dann nach einem Jahr sagt, jetzt habe ich die Liquidität wieder, ich gebe sie wieder zurück, wird von dort aus weitergemacht. Wenn er aber sagt, 100.000 zurück und ich habe auch wirklich gar keine Lust mehr auf diese Gesellschaft und Anteile zu halten, dann würde entweder die Gesellschaft verkauft werden oder das Objekt verkauft und die Gesellschaft aufgelöst werden.
Okay, gut. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ja.
Und was würdest du so als Ziel ausgeben? Also wenn ich jetzt tatsächlich 100.000 Euro setzen würde, dann hätte ich schon gern ein ordentliches Return of Investment, sprich an monatlichen Zahlungen. Ja, also ich für mich würde sagen, 10 Objekte müssen es mindestens sein.
Na,
Oder
also
wie siehst du das?
bei meinem Ziel hängen noch ein paar Nullen hinten dran.
Ja, schon, aber weißt du, wie ich jetzt so meine, so
Genau,
ganz
also
konservativ gerechnet, dass
unser
man die Leute
Ziel,
nicht verschreckt.
genau, unser Ziel ist tatsächlich immer, jetzt bleiben wir mal bei den 100.000. Wir haben auch Investoren, die starten mit 300.000. Aber gehen wir jetzt mal von den 100.000. Unser Ziel ist mit den 100.000 in einer 12-Monatsscheibe immer 3 Objekte anzukaufen.
Drei pro Jahr, okay.
Genau, das ist unser Ziel. Realistisch können es auch mal 4 werden oder 5, wenn es gut läuft, wenn wir ganze Portfolien, wir haben vor kurzem ein Portfolio angeboten bekommen, aber 3 ist unser Ziel, 3 pro Jahr in diese Gesellschaft reinzukaufen
Das ist
und das.
konservativ gerechnet mit den ganzen Zeiten, die man braucht. Ja.
Genau,
Okay.
genau. Und dann das einfach durchlaufen zu lassen. Und dann, wenn nach 3 bis 5 Jahren, wenn die Hebelmöglichkeiten da sind, es gibt ja noch andere Hebelmöglichkeiten. Wir bauen auch in der Gesellschaft Credit Score auf, wir bekommen bessere Kredite. Da gibt es dann Hebelmöglichkeiten. Aber 3 pro Jahr ist so das Ziel.
Okay.
Heißt, um an deine 10 zu kommen, sagen wir jetzt mal,
Braucht sie
fast
Schutz?
4 Jahre.
Ja, weil, sagen wir, wenn ich jetzt 100.000 einsetze und ich habe, wir haben vorher gesagt, diese 400, nehmen wir mal diese, sagen wir mal $450 geteilt durch 2, sind wir bei so, ja, 200, was sage ich jetzt, $225
Genau.
als Gewinn, dann muss ich das aber dann doch noch versteuern und so, dann bleiben realistisch, was bleibt übrig? 160, 170. So, genau. Und dann, wenn ich dann im ersten Jahr 3 habe, also das mal 3, dann sind wir bei 300 und da sind wir bei 510 € im Monat an Reingewinn.
Ja, wenn du mit den 170 rechnest, ja.
Genau, also an Gewinn.
Ja.
Das sind dann praktisch 5% nach Steuern, ein bisschen mehr, weil man muss immer rechnen, ja pro Jahr, aber so ungefähr. Also ich brauche dann ein Jahr, damit ich auf diese 5,5% nach Steuern komme.
Genau.
Aber das ist ja jetzt ganz
Das
gut.
ist laufende Verzinsung. Du
Ja,
hast
ich
jetzt.
rede es nur von dem. Ich rede es,
Genau.
weil wir haben, das ist sowieso klar. Wir haben den Cashflow, wir haben die Wertsteigerung und so weiter. Klar. Aber mir geht es jetzt im Moment tatsächlich um den Cashflow,
Ja,
weil das Ziel soll ja der Aufbau sein, sprich jedes Jahr weitere 5% oder
exakt,
6%
exakt,
oder wie immer.
exakt.
Dann habe ich im nächsten Jahr wieder 12%. So,
Genau.
dann habe ich im übernächsten Jahr wieder 17% und dann habe ich 22%.
Genau.
So ist jetzt so die Idee, die ist natürlich extrem charmant. Und es ist auch klar, je mehr Objekte ich habe, desto mehr minimiere das Risiko. Das ist ja wie bei uns, ja. Wenn du eine oder
Genau,
zwei
genau.
Wohnungen hast und ein Mieter macht Trouble, das ist dann natürlich nicht witzig.
Ja.
Aber wenn du jetzt bei 10 Wohnungen, da wird es dann schon entspannter, sage ich mal. Und
Genau.
das
Und das
Schlüsselprozent geht ja
Schöne
nicht
ist ja
mehr
auch
oder was.
dran, dass man die Option hat, das Geld auch wieder rauszuziehen.
Ja, das ist das Nächste.
Also die Möglichkeit gibt's, die gibt's in Deutschland in der Theorie auch. Auch praktisch kann man das machen. Praktisch habe ich es auch schon gemacht. Es ist aber deutlich komplexer als dort, wo wir wirklich das Geld dann auch auf dem Konto wieder haben und entscheiden können, machen wir
Ja,
weiter
genau.
oder geht das Geld wieder zurück?
Ja. Also ich meine, ich verkaufe hier schon von Zeit zu Zeit, was muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Immer wieder mal. Wenn ich
Ja.
denke, das ist jetzt gerade gut, dann wird es verkauft. Und
Ja.
das Geld wieder hergenommen für anderes.
Ja. Ich meinte aber auch, ohne es zu verkaufen, kriegst du das
Ach
Geld
so,
raus.
ja. Ah ja, jetzt verstehe ich dich,
Dadurch,
ja.
dass wir durch die Refinanzierung
Ja. Aber
ziehen
weißt du,
Eigenkapital
ja.
wieder raus.
Aber ich komme ja dann irgendwann, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahre mache, komme ich ja dann in diese sehr komfortable Situation, dass ich sage, dann verkaufen wir halt mal ein paar, dann
Ja.
habe ich die 100.000 wieder zurück.
Ja.
Weißt du, dann wirtschafte ich nur mit meinem Gewinnen.
Ja, genau.
Das ist natürlich sehr nice. Da habe
Ja.
ich zwar momentan so ein bisschen so eine Wegstrecke und ich muss erst einmal was hinlegen, das ist ganz klar.
Ja.
Ich kann auch, klar, man kann hier ein Haus beleihen oder eine Wohnung beleihen,
Ja.
damit
Also
man
auch
die
das.
100.000 hätte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wird
Ja.
gemacht.
Also muss man
Also
auch dazu
relativ schnell.
sagen, es ist super spannend, super interessant, der Markt, aber auch das ist kein schnell reich werden System.
Nee, es braucht ein paar Jahre.
Genau, das braucht ein
Ja.
bisschen. Aber
Aber
wenn
ganz
mal
ehrlich,
aufgebaut, ist es sehr, sehr spannend.
ja, schnell reich werden System. Das gibt es auch bei uns, wenn man jetzt ein gutes Fix und Flip, gute Aufteilung, gute Grundstücke, aber normalerweise schaffst du das auch nicht mit ein, zwei oder auch nicht mit 3 Objekten. Na, da ist man nicht reich.
Ja.
Sondern das dauert auch, du verdienst dann ganz gut, aber der, ja, es geht so. Und wenn ich jetzt wirklich so risikobehaftete Objekte habe, wo ich wirklich viel verdienen könnte, dann kann es auch sein, dass ich da ganz viel verlieren kann. Also von dem her
Ja.
ist klar, je mehr
Und
Risiko, desto höher der Gewinn. Aber das hört sich nach einem guten Plan an, muss ich ganz wirklich sagen. Und jetzt einfach nochmal die Frage, wie kann man dich am besten erreichen? Also wir machen das alles hier unten in der Capture, es ist alles drin. Aber du kannst es gerne nochmal sagen, welcher Kommunikationsweg ist dir am liebsten?
also grundsätzlich kann man mich erreichen über LinkedIn oder Instagram, schreibt mich aber über Instagram an. LinkedIn, da wird man ohnehin so oft
Ein
angeschrieben,
Horror,
sehr
der
oft
Grusel.
Vertriebler, da
Ja,
bin ich nicht so regelmäßig unterwegs, da kann so eine
ja.
Nachricht gerne mal untergehen. Daher, wenn einer ernsthaft mich kontaktieren möchte, schreibt mich über Instagram an, dann kriegt ihr auch sehr, sehr schnell eine Rückmeldung.
Wunderbar. Lieber Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Also
Sehr gerne, mich hat es gefreut.
sehr, ja, sehr, sehr inspirierend. Also ich finde es ja immer großartig, wenn Leute einfach mutig sind und so einen Schritt machen und sagen, ja, das machen wir jetzt und dann auch Erfolg dabei haben und das dann auch weitergeben, sich öffnen und das ganz toll. Also nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Ich
Ja,
hoffe,
sehr
dass du
gerne.
eine ganz tolle Rückmeldungen bekommst und dass die Leute kommen. Also ich persönlich würde das niemals selber aufbauen wollen, ja. Wenn, dann würde ich auf jeden Fall den Weg mit dir oder mit euch gehen wollen. Weil ich denke, das ist dann redlich verdient, euer Anteil. Das muss man einfach so sagen. Weil diese ganze Infrastruktur aufzubauen und dieses Wissen, was da drin steckt und so, das ist ein faires Konstrukt in meinen Augen. Ja.
Ja, ich finde auch, dass es eine Win-Win-Situation ist.
Ja.
Klar, wir kriegen unser Portfolio dadurch auch schneller aufgebaut
Klar.
mit den Beteiligungen, aber alle, die bisher mitmachen, die freuen sich auch einfach drauf, weil sie sagen, hey, alleine hätte ich es auch selbst nie hinbekommen.
Ja, nee. Naja.
Von dem her ist es einfach eine super Möglichkeit, das
Naja.
zusammen mit euch zu
Und das
machen.
kostet ja auch, weißt? Du musst diese ganzen Flüge in die USA rechnen. Du musst die Übernachtungen rechnen. Du musst dieses ganze Gründen. Das kostet ja alles. Also von
Genau.
dem her
Ja.
ist nicht so viel gespart. Und man skaliert und dann ist alles gut.
Genau.
Super.
Hat mich sehr gefreut, hat super
Ja,
viel
ich.
Spaß gemacht. Danke dir.
Bin sehr gespannt, was für
Ich
Resonanzen
werde berichten.
kommen. Okay, also dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Wie gesagt, ihr auch auf YouTube zu finden. Und jetzt machen wir noch schnell ein Bild, Martin. Mein Gott, das müssen wir
Ja.
dann veröffentlichen. So, und jetzt lächeln und winken. Ich sehe gerade, mein Laptop ist wahnsinnig dreckig. Super. Cool, perfekt. Ich danke dir und tschüss.
Tschüss.